Ein herzliches Willkommen auch von mir zu dem wirklich in der Tat spannenden Thema, das Sina und Medina so spannend finden, dass sie uns 1,5 Stunden Zeit gegeben haben, statt der sonst üblichen 1 Stunde. Da gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ob wir das alles brauchen an Zeit, hängt davon ab, wie diskussionsfreudig Sie und ihr seid. Es lohnt sich, wir werden auf einer guten Grundlage diskutieren können mit 3 tollen Referenten, die wir haben. Anfangen wird gleich Michael Alf. Michael Alf ist das erste Mal in dieser Runde. Er ist Unternehmensberater, hat sich auf Digitalthemen spezialisiert und wenn man sein Unternehmen Beyond the Obvious nennt, dann sagt das schon mal was zum eigenen Anspruch. Michael hat sich wirklich sehr stark auf das Thema Metaverse konzentriert und das, was Sie hier dahinter ihm seht, ist ein Buch, das er geschrieben hat zu dem Thema. Das hält er jetzt in die Kamera, nehme ich an, da ist es schon. Also Experte Nummer 1 sitzt aus dem schönen Lissabon bei. Also herzlich willkommen, Michael.
Dankeschön.
Schön, aus dem ebenso schönen Stuttgart ist Professor Dr. Erik Wagner bei uns, Partner bei Gleis Lutz und Marc Geiger, der als, Marc, das muss ich vorlesen, du hast so komplizierte Titel, Director Legal Operations and Business Technologies und Leiter IT bei Gleis Lutz seit ewigen Zeiten dabei und mir mag natürlich beide breit bekannt und sie sind auch beide, das werden viele von Ihnen wissen, die Köpfe hinter Gleis, die als erste deutsche Kanzlei tatsächlich ins Metaverse gegangen ist. Von beiden werden wir hören in einem, denke ich, ganz munteren Ping-Pong, ob das ein genialer Marketing-Gag ist oder eine richtig gute Idee, als erste Kanzlei Business im Metaverse zu machen. Das war die Vorrede von mir. Sie kennen die Spielregeln. Wir wollen miteinander ins Gespräch kommen und diskutieren. Im Anschluss an die Vorträge, mit denen wir jetzt starten. Michael, bitteschön.
Ja, erstmal herzlichen Dank, Thomas, und herzlich willkommen allen. Wie gesagt, Thomas hat erwähnt, ich bin in Lissabon. Wir waren ja viel unterwegs, waren 10 Jahre in Australien, waren digitale Nomaden, meine Frau und ich, für 2 Jahre während der Pandemie und haben uns dann entschieden hier für Lissabon, weil es uns hier gut gefällt, weil das Meer da ist und weil man natürlich online ja im Prinzip überall sein kann. Dadurch ist die Stunde jetzt ein bisschen, also hier ist es 3 Uhr nachmittags. Das vielleicht nochmal so als kleine Ergänzung und ich werde jetzt dann gleich mal meinen Bildschirm auch teilen. Das heißt, wenn ich sowohl einmal ins Englische überrutsche oder auch mal ins Du, bitte mir einfach verzeihen, weil ich einfach durch die letzten 20 Jahre war alles normal. Also sowohl Englisch als auch Du. Klappt das jetzt schon? Müsste schon klappen.
Ah, Michael, ist noch Screensharing ist gestartet jetzt.
Ja, genau. Wunderbar. Sehr schön. So, dann haben wir das schon mal. Dann starten wir mal ein. Es wurde ja so angekündigt, Thomas, von dir. Theoretisch, das ist natürlich nicht nur theoretisch, aber es ist eine Idee, es ist eine Foundation zu geben, eine Grundlage zu geben und Perspektiven. Zu dem Buch, was im März rauskam, mit dem Titel B2B Metaverse Marketing. Mein Co-Author Markus Kuiper, der ist Associate Professor für B2B Marketing an der NUS, National University Singapore. Also dadurch ist es auch sehr international geworden. Und wir haben eben entschieden, dass wir einfach uns mit dem B2B-Thema auseinandersetzen, weil natürlich das ganze B2C-Thema im Metaverse eher, soll ich sagen, also natürlich sehr stark von Fashion und diesen Themen getrieben ist momentan und weniger jetzt, ich sag mal, Business, wo wir herkommen. Also wir haben einen sehr starken B2B-Background. Also da kommt das Ganze her, was auch im Titel zu sehen ist. Ich habe das Thema Generative AI ganz bewusst nochmal reingenommen, aus 2 Gründen, weil ich natürlich eine sehr starke Verbindung sehe zwischen den beiden Themen und da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein. Und zum anderen ist natürlich so, die verschiedenen Themen, die bewegen sich ja parallel und es ist nicht nur eins, das eine oder das andere, sondern es sind einfach die verschiedenen Themen, die gerade in geballter Macht für Veränderungen sorgen. Genau, dann steigen wir mal ein. Wir gehen kurze Einführung und die Slides sind in Englisch. Das eine, was immer hilft und das ist das, die Referenz auf die Theorie ist, aufgrund der Erfahrung, die sehr stark auch aus dem Digital Event Bereich kommt, wo ich an die 100 in 20 und 21 durchgeführt habe mit meinem Team, global von Australien bis Amerika, geht sehr stark auch in das Metaverse-Thema natürlich rein. Und Daraus habe ich dann entwickelt ein einfaches Framework, was hier helfen kann, die Diskussion ein bisschen zu führen und zu, ja, zu leiten quasi auch nachher. Also das ist hier die Idee. Dann mit einem Slide nur, warum Generative AI so eine große Auswirkung hat, und dann gehen wir in die Use Cases und die Questions rein. Genau, gut. Ich starte mal mit dem Vorwort oder dem Auszug aus dem Vorwort von Eric Pouliez. Eric Pouliez ist der Gründer von Wetum. Wetum ist eine super erfolgreiche Web-Free-Metaverse-Plattform, die inzwischen mit großen Firmen wie Deloitte und PepsiCo und anderen zusammenarbeitet. Und er hat netterweise auch das Vorwort geschrieben und eben sagt ganz klar natürlich die Bedeutung auch im B2B-Marketing, die Relevanz, auch das ganze Thema Zero- und First-Party-Data natürlich ist super relevant, um einfach hier einen anderen Zugang auch zu den Kunden zu bekommen. Also das ist so seine Unterstützung zu dem Thema aus dem Buch heraus. So, dann steigen wir einfach mal ein. Wenn wir uns anschauen, wir sind ja, die gesamte Welt ist ja so ein bisschen im Grip der Digital Transformation. Jeder spricht darüber, die meisten Firmen arbeiten auch irgendwie daran, ja, in unterschiedlicher Art und Weise. Wo ich dann auch mit Kunden zusammenarbeite. Wir haben auch auf der anderen Seite, wenn wir uns die Kommunikation anschauen, sind wir gewohnt, das online zu machen, das auf Zoom zu machen oder Teams zu machen. Und das ist so jetzt da, wo wir uns dran gewöhnt haben. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ja, wie geht es denn weiter von hier? Ja, was ist das nächste große Thema, was uns alle bewegt und was alles beeinflusst, auch nach der Pandemie? Und dann ist eben die Frage, dieses bekannte Bild, ja, ist es das Metaverse, wodurch ja der Begriff quasi wirklich an die Öffentlichkeit gekommen ist, oder ist es AI, ist es eine Kombination dazu? Und was wir gesehen haben, wir haben, bevor Mark Zuckerberg quasi hier das präsentiert hat und sein Unternehmen umbenannt hat, haben wir diese Diskussionen schon geführt. Wir haben es unter einem anderen Begriff genannt. Ich habe selber ein Konzept genannt Digital Home. Ja, als alle kind of Work from Home gemacht haben und Hybrid Work, dann war die Frage, okay, wo ist der Integrationspunkt, wo treffen sich alle? Ja, und habe dann den Begriff Digital Home geprägt. Zuckerberg hat dann ein bisschen stärkere Einfluss und so ist quasi das Metaverse-Thema nachher als Metaverse auch hochgekommen. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, was ist es? Ist es eins? Sind es mehrere? Ich habe hier mal ein paar Bilder gebracht, die man quasi hier sieht, ja, wie sowas aussehen kann. Und man sieht, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Einmal ist hier zum Beispiel, ja, ist ein Avatar rechts unten. Wir haben hier dann eine andere Form von Avatar rechts oben. Also es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Modelle, die quasi hier irgendwie unter dem Ganzen subsumiert wurden. Und was wichtig ist, einfach eine einfache Definition, dass man zu sagen kann, okay, es ist wirklich eher besser darüber nachzudenken, entweder über Sub-Metaverse oder Miniverse oder wie man es auch immer definieren will oder nennen will, zu denken, dass es eben nicht ein Metaverse gibt und aus meiner Sicht auch nie geben wird. Ja, es wird Verbindungen geben zwischen den Einzelnen, aber es wird eben für die ganzen Bereiche von Social Media, wo natürlich Meta eine große Rolle spielen wird, ex-Facebook, aber auch für Games mit Roblox und anderen. Events ist ein ganz spezielles Thema, aber auch Corporate Metaverses, die hier eine Rolle spielen werden. Also wichtig ist zum einen zu sagen, okay, es gibt viele, viele Lösungen, zahlreiche Lösungen. Es gibt auch zentralisierte und dezentralisierte Lösungen, die hier quasi reinkommen. Wenn wir nochmal gucken, wenn wir so die verschiedenen Bilder haben, dann sieht man ja quasi, eben hier links oben, das ist eher so eher in Richtung Virtual Reality. Links unten ist 3D-Bilder auf dem Browser. Dann haben wir rechts unten quasi so einen Avatar-Ansatz. Und da habe ich das Ganze gesehen und wir haben Events in all den Plattformen durchgeführt. Und dann war eine große Fragestellung, war dann, okay, wie gehe ich denn damit, was ist es denn eigentlich und wie kann ich das ein bisschen sortieren? Und daraus ist das Framework entstanden und die Slides, ich glaube, Sina, wir können die dann auch teilen im Anschluss, sodass man einfach da nochmal da reingehen kann, habe ich eben dieses einfache, aber wirkungsvolle Framework kreiert, um das ganze Thema besser zu strukturieren und zu kategorisieren. Ja, und wenn wir uns das mal anschauen, die vier Felder, die sind nicht scharf, die sind natürlich im Verlauf und es verändert sich momentan auch wieder viel, aber sie helfen sehr stark, einfach nochmal diese Struktur hinzubekommen. Wir haben also auf der einen Seite links oben 2D genannt, auch als Unterbegriff Not Really Metaverse. Aber wenn ich mir eine Definition überlege, und zwar zum einen, ich habe mal eine einfache Definition aus dem Eventbereich. Metaverse ist ein 24/7-Event. Ja, also man hat Interaktion, man hat Persistency. Und wenn man das mal reinnimmt, dann hat man das Gleiche wie im Event, digitalen Event. Und damit ist natürlich alles, was im digitalen Event auch eine Rolle spielt, die Erfahrungen spielen im Metaverse auch eine Rolle. Ganz einfache Definition und dann passt das hier sehr, sehr gut. Die andere, wenn es quasi eine Replika, also ein verbessertes Replika der physischen Welt ist, ein bisschen kompliziertere Definition, auch dann ist selbst ein Zoom-Call ein Anfang von einer Metaverse-Lösung. Und wenn man das ein bisschen breiter einfach definiert, ist es durchaus hilfreich, weil man sagt, okay, das ist nicht so ja, schwarz oder weiß, ja, so, oder richtig oder falsch, sondern es gibt eben viele, viele Varianten, was ja auch Sinn macht, ja, bei der ganzen Entwicklung, die wir haben. Und wenn wir das Ganze immer unter dem VUCA-Begriff nehmen und das A steht ja für Ambiguity, dann macht es auch natürlich total Sinn, dass es sehr viele unterschiedliche Definitionen gibt, die alle korrekt sind. So, wir haben also jetzt hier, das Zoom habe ich hier nicht reingenommen, ich habe eben angefangen mit 2D. Das sind so Event-Plattformen wie Hopin, Remo, Run the World, da gibt es Dutzende Lösungen, die wir dann alle kennengelernt haben. Das ist eben hier so ein Event-Charakter, wo man sich frei bewegen kann, was auch da bleibt zum Teil und damit so eine Art Metaverse-Ansatz hat, aber natürlich keine richtige Immersion hat. Und da fängt es dann an bei 3D. Da geht es dann richtig in die Immersion rein. Da haben wir die 3D-Static-View, largely. Da geht auch mit Bewegung mehr und mehr. Da sind Plattformen wie Meet You aus Berlin, mit dem wir viel gemacht haben, oder V-Fairs aus den USA. Das sind, wie gesagt, 3D-browserbasierte Oberflächen, die eben mit diesem 3D-Immersive Environment das anbieten und den großen Vorteil haben. Das größte Event, was ich gemacht habe, da waren 20.000 Leute gleichzeitig innerhalb von der ersten 2 Stunden drin. Ja, ohne Probleme, ohne irgendwelche Hiccups, gar nichts. Haben wir alles sauber gemacht, Service-E-Mails und so weiter und so fort. Also Tickets. Genau, also das geht auf anderen Plattformen nicht. Ja, das muss man einfach gucken, was will man erreichen, was will man machen und auch was ist die Präferenzen der entsprechenden Zuschauer und der Teilnehmer. So, dann gehen wir weiter, 3D-Avatar. Das ist so, Virbella ist eine schöne Vertretung. Das sind quasi auch stark browserbasierte, da ist so ein bisschen fließender Übergang, da ist man dann ein Avatar. Hier oben ist man kein Avatar, hier unten 3D-Avatar ist man eben ein Avatar und bewegt sich als Avatar durch die Landschaft. Das ist nicht für jeden was. Manche mögen es, manche mögen es nicht. Ja, und insofern hat es natürlich auch seine Vor- und Nachteile. Und dann haben wir links unten das ganze Thema Virtual Reality, wo es dann wirklich mit dem Headset quasi reingeht. Das sind Plattformen wie, da gibt es auch so viele Plattformen inzwischen. Ich habe mal Arthur Digital und Engage, das sind zwei sehr gute Plattformen quasi da mal rausgenommen. Also das ist so die Idee von dem Framework und jedes hat sein Pro und Con, jede Ecke und hat auch natürlich von den Kosten unterschiedliche. Also links oben ist sehr, sehr günstig, ja, links unten kann sehr teuer werden und so ist jede Lösung quasi ein bisschen unterschiedlich. Also das mal zum Framework, das war eins. Das Zweite, was ich, und jetzt muss ich ein bisschen gucken, aber das Zweite, was ich teilen wollte, ist nochmal, wir haben fünf Myths beschrieben, also Mythen. Und ich gehe mal auf drei davon ein. Das sind ganz, ganz kurze Bilder auch quasi. Das Erste eben ist, das Metaverse ist VR, AR. Stimmt nicht, haben wir gerade gezeigt. Es gibt viele andere Lösungen auch. Ja? Also wo viele denken, nur mit der Brille bin ich im Metaverse, aus meiner Sicht nicht korrekt. Das zweite Myth ist Metaverse is only for gamers, ja, auf der linken Seite. Roblox stimmt natürlich auch nicht. Es gibt inzwischen so viele Anwendungen, wo das Metaverse im industriellen oder im Event-Umfeld hier, das war ein großes Event, wo ich mit dabei war und das in der Stage, da war eben auch alles dann quasi browserbasiert in einem Metaverse-Environment. Also auch das eindeutig nicht. Es gibt mehr und mehr tatsächliche Beispiele. Und das dritte, es gibt ja, es wird ja häufig verwechselt und auch das machen wir im Buch, die Diskussion Web3 ist das gleiche wie Metaverse. Das ist ein großes, öffnen wir nicht die Can of Worms hier. Aber als Grundstatement ist, Metaverse ist nicht gleich Web3. Also es gibt Metaverse-Lösungen, die nicht Web3 sind, und es gibt Web3, was mit Metaverse nichts zu tun hat. Ja, im Buch mache ich so die Entscheidung, Metaverse ist Frontend, Web3 ist Backend. Da gibt es andere Definitionen auch, aber vereinfacht gesprochen auch da die Trennung von beiden Begrifflichkeiten. Das also zum Überblick einfach nochmal über das Metaverse und wo das quasi aus unserer Sicht steht und auch aus der Erfahrung heraus von der Arbeit mit den Kunden. Dann gehen wir mal weiter eben auf das ganze Thema Generative AI. Da nur eben dieses Working Paper, was vom März ist, da gibt es ja mehr und mehr Studien inzwischen, die massive Auswirkungen von Generative AI, und wirklich beziehe mich hier auf Generative AI und LLM und nicht anderes AI, auf unsere Arbeit. Ja, es wird massiv sein, es bestätigt im Prinzip alles, was man momentan sieht, geht in die Richtung und spielt deswegen auch, muss einfach berücksichtigt werden in der ganzen technologischen, ja, im ganzen Ansatz quasi. Wenn wir jetzt das mal zusammennehmen, dann habe ich zwei Slides nochmal vorbereitet, um ein paar Use Cases mal anzudiskutieren, die ich auch sehe, auch in der Arbeit. Ich mache zum Beispiel Arbeit mit dem VR Business Club, wo wir eben Unternehmen auch helfen, quasi zu herauszuarbeiten, welche Möglichkeiten und Ansätze es gibt, VR, AR und das Metaverse zu nutzen, um gewisse Herausforderungen zu adressieren. Und man hat hier eine ganze Reihe von Beispielen. Das eine, was ganz klar so ein Trend ist, wenn man das Metaverse als Weiterentwicklung Frontend sieht, dann wird es irgendwann auch quasi die nächste Version der Webseite sein. Es wird Corporate wird einfach sich darstellen in einem Metaverse-Environment. Wir haben eine ganze Reihe anderen von klassischen Meeting, Conferencing, Company, Sales, wo es sehr stark jetzt schon da ist, das ganze Thema Workshops, weil man natürlich sehr, also vor allem mit verteilten Personen, sehr schön zusammenarbeiten kann in einer auch agilen Umfeld mit Whiteboard und aber auch Modelle natürlich reinholen kann. Also wenn man irgendwas diskutieren muss, was konkret ist, dann hat man die 3D-Modelle quasi vor sich stehen und geht zum Beispiel um das Auto herum oder ähnliche Sachen. Fürs Nächste, da komme ich gleich nochmal drauf, Intelligent Environment. Da fließen eben genau die beiden Bereiche zusammen. Und da haben wir auch aus dem Professional Services Umfeld geht es, also die Entwicklung da ganz klar auch schon hin. Und dann der Bereich Recruiting Onboarding ist natürlich auch sehr groß, weil natürlich die nächste Generation sich einfach da bewegt. Ja, muss man ganz klar sagen. Und wenn man sich positionieren will und junge Leute braucht, dann für die ist digital das Gleiche wie physisch für viele. Also der Unterschied ist nicht mehr so groß wie für uns. Ja, und deswegen muss das auch anders angegangen werden und muss einfach in ein gesamtes Recruiting-Strategie quasi auch eingebunden werden. Das ist ein ganz spannender Ansatz. Wenn man sich mal überlegt, wenn ich Metaverse und Generative AI kombiniere, und das ist aus einem großen Professional Services Firma, mit denen wir das besprochen haben, wie das aussehen kann, die das eben für Sales verwenden wollte, die sich dann eben mit einem potenziellen internationalen Kunden treffen und in einem eigenen Metaverse und dann das Bild ist von woanders, ja, also kein Disclosure von irgendwas. Und jetzt fragt zum Beispiel der Kunde Fragen, wo habt ihr denn das schon mal gemacht? Und man hat jetzt den Avatar, der einfach diese Fragen sofort beantworten kann. Also entweder hört er direkt zu oder man fragt den quasi, den eigenen Avatar, und sagt, ja, wo haben wir denn das gemacht? Und dann kommen sofort quasi die Projekte raus mit Details und so weiter und so fort. Und das alles eben in eigenen Texten, also normaler Sprache, in natürlicher Sprache. Dadurch bringt man in das Metaverse eine Intelligenz rein. Ja, man kann auch andere Objekte quasi im Metaverse nachher mit Intelligenz versorgen, da wo es Sinn macht, und damit quasi die Interaktion nachher auch fördern, sodass zum Beispiel ein potenzieller Kunde da reingeht und dann sich erstmal schon mal umschaut, ja, und sich ein Bild macht und auch eben genau hier quasi interagiert. Also das ist nochmal ein ganz konkretes, wo die beiden Themen quasi zusammenlaufen. Damit haben wir eine ganze Reihe von Case Studies adressiert. Und damit gebe ich dann auch wieder zurück, was wir vielleicht noch machen als letztes Wort. Basierend auf den Informationen, auf dem Know-how, machen wir zum einen Bootcamps, aber auch Executive Masterclasses rund um das Thema Metaverse AI. Das ist jetzt englischsprachig, aber wir machen das auch individuell. Und auch eben für Executives dann quasi ChatGPT Plus, also das ganze Generative AI-Thema. Wenn da Interesse besteht, einfach auf mich zukommen. Freue mich dann auch auf die Diskussion und die Fragen und gebe damit erstmal wieder an den Thomas zurück.
Michael, vielen Dank. Du bist super im Zeitplan geblieben. Das finde ich klasse. Und du hast das schon angekündigt. Fragen, meine Damen und Herren, jederzeit jetzt, wenn Sie möchten. Wenn Sie nicht möchten, dann schließe ich daraus, dass das also vollumfassend erklärt ist von dir, Michael. Und dass Sie Lust haben, wahrscheinlich auf den zweiten Vortrag. Und damit gebe ich dann jetzt schon wieder das Wort an Erik Wagner und an Marc Geiger. Wir sind total gespannt und natürlich auch unglaublich neugierig auf das, was ihr da gemacht habt. Und wir sind ja hier unter uns, deshalb fände ich es toll, wenn ihr mit uns die Story teilt, wie ihr auf den Gedanken gekommen seid. Ein Magazin aus dem Rheinland, Taffer für die neue innovative Kultur in der Kanzlei. Also da kann man schlimmer beleidigt werden. Ich finde das Projekt toll. Ihr habt die Bühne, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Thomas, und auch Michael, dir herzlichen Dank für den spannenden Beitrag von eben. Wir werden sehen, so ein paar Aspekte, die du gerade angesprochen hast, die tauchen auch bei uns und bei unseren Überlegungen dann wieder auf. Und in der Tat, wir wollen heute mal so einen kurzen Überblick geben über unsere Motivation als Kanzlei ins Metaverse zu gehen, was wir dort eigentlich konkret machen, was wir da im Einzelnen umgesetzt haben und was vielleicht auch so ein bisschen der Ausblick ist. Ich kann schon vorwegnehmen, für uns als Kanzlei hat das Ganze ja letztlich, wenn man so möchte, zwei Facetten. Das eine ist sozusagen die Plattform als solches und die Interaktion mit untereinander, aber auch mit Dritten. Also das heißt sowohl der Bewerbermarkt, aber auch natürlich die Mandantenseite, also letztlich die Nutzung dieser virtuellen Welt, um da in den Austausch mit Dritten zu treten. Zum anderen ist es aber für uns natürlich als Kanzlei auch als Beratungsthema ein wesentlicher Punkt. Ja. Und so haben wir sozusagen zwei Seiten, die wir auch jetzt in unserem Einführungsvortrag einfach so ein bisschen darstellen werden. Was ist das Metaverse? Michael, wir haben ja gerade von dir gehört, du hast eine sehr, sehr weite Begriffsdefinition zugrunde gelegt und in der Tat ist es ja kein Terminus technicus in dem Sinne, dass da einfach einen feststehenden Begriff, eine feststehende Bedeutung geben würde. Wir haben das hier ein bisschen enger gefasst, wir haben das auch als Überbegriff verstanden, allerdings schon eher so im Bereich der virtuellen, dreidimensionalen Umgebungen. Wobei mir sehr einleuchtet auch das, was du vorhin dargestellt hast mit den zweidimensionalen Umgebungen, dass man sowas, wenn man möchte und ein sehr, sehr weites Verständnis zugrunde legt, da eben auch als Plattform für den Austausch mit drunter fassen kann. Ich glaube, im Mittelpunkt steht einfach, dass man im Metaverse hier als Privatperson auch natürlich B2B-seitig hier an sozialen, kulturellen und natürlich auch insbesondere ökonomischen Aktivitäten teilnehmen kann, einen Austausch herbeiführen kann und die Interaktion dann gerade in diesen virtuellen Welten eben typischerweise über Avatare stattfindet, was auch, muss man sagen, eigentlich den Mehrwert von dem Metaverse aus unserer Sicht ausmacht. Denn es macht einfach einen großen Unterschied, wenn ich jetzt ein Zoom-Meeting habe, wie wir es heute haben, oder Teams-Meetings oder welche Plattform es auch sonst da immer geben mag, und ich den ganzen Tag quasi hier statisch in meinen Bildschirm reinschaue, ich auch letztlich ja wie in so einer kleinen Kästchen selbst gefangen bin, ich immer auf einen Punkt gucken muss und vielleicht auch die Blickrichtungen nicht immer ganz natürlich sind, weil die Leute auf den Bildschirm schauen und weniger in die Kamera. Oder ob ich eben eine Brille auf habe und ich mich wirklich frei bewegen kann und ich in unterschiedliche Richtungen schauen kann. Das ist einfach eine ganz andere Art der Wahrnehmung. Ich glaube, das muss man einfach mal erlebt haben. Dann leuchtet einen auch schon dieser Vorteil, diese Art der Kommunikation und des Austauschs miteinander unmittelbar ein. Wenn man mal auf die nächste Seite gehen mag, wir sind ja im Juli letzten Jahres gestartet. Die Idee ist entstanden in unserem Think Tank. Wir haben bei uns in der Kanzlei so einen Think Tank, der sich nicht nur mit den Themen von heute, sondern mit den Themen von morgen und auch Trends vielleicht von übermorgen beschäftigt. Also langfristige Trends. Und wir haben den übergreifend besetzt, sowohl Marc Geiger als auch ich sind Mitglied dieses Think Tanks. Und im Zuge unserer Überlegungen, was sind eigentlich so die Themen, die auf unsere anwaltliche Beratungspraxis und auch unsere anwaltliche Tätigkeit in der mittelbaren Zukunft Einfluss nehmen werden. Dann kamen wir eben auch auf das Thema Metaverse und haben uns dann intensiver mit den Themen beschäftigt. Und wir kamen zu dem Schluss, dass das eigentlich gut zu uns passt, uns gut ansteht, wenn wir eben hier auch als Kanzlei selbst den Schritt gehen, hier als die erste der großen deutschen Kanzleien und auch als eine der ersten Kanzleien überhaupt international, hier eine eigene Präsenz im Metaverse zu eröffnen. Die erste Frage, die sich für uns dann natürlich gestellt hat, war, wo gehen wir eigentlich hin? Denn wir haben ja gesehen, Metaverse, es gibt nicht das Metaverse, sondern es gibt eben eine Vielzahl an unterschiedlichen Umgebungen, die zu verbinden sind. Und was für Überlegungen haben wir da angestellt? Also wir wollten was haben, wo wir nicht nur unsere eigene Welt bauen, sondern wo wir eben auch im Austausch und Interaktion mit anderen sein können und haben uns da für Decentraland entschieden. Decentraland ist eben letztlich wie ein Abbild von, wenn man so möchte, einer Stadt oder einer virtuellen Welt, wo eben jeder einzelne Grundstücke erwerben kann, dort dann entsprechende Objekte errichten kann. Und insofern hat man da eben die Möglichkeit, tatsächlich auch eine Gemeinschaft, eine Community zu begründen, anders als jetzt in Umgebungen wie zum Beispiel Spatial oder Horizon Worken, wo wir gleich noch drauf kommen, wo ich eben dann nur für mich sozusagen eine Welt baue, die andere Vorteile hat. Ja, und wir nutzen auch mehrere dieser Plattformen, kommen wir auch gleich dazu, auch das hatte Michael ja in seinem ersten Vortrag schon angesprochen, dass eben jedes dieser Metaverse-Umgebungen seine Vor- und Nachteile hat. Aber Decentraland sollte eben mal unser zentraler Ausgangspunkt werden. Decentraland hat ja auch andere Vorteile, nämlich, dass man keine Registrierung braucht. Ja, man muss kein Wallet anlegen, ist kein aufwendiger Prozess, man muss keine Daten hinterlassen, sondern man kann im Grunde Play as a Guest drücken und kommt dann direkt in die entsprechende Umgebung. Das Ganze ist auch Blockchain-basiert, was auch aus unserer Sicht so den Grundgedanken des Metaverse eigentlich am besten reflektiert hat. Und die Organisation von Decentraland ist eine sogenannte DAO, eine Decentralized Autonomous Organization oder auch DAO genannt. Auch das ist eine Organisationsform, die wir eben in dem Bereich durchaus öfter sehen und wo wir auch eben besondere Nähe sozusagen zu diesen Themen gesehen haben und gesagt haben, das passt eigentlich besonders gut. Grafisch ist die Zentrale, wir werden gleich noch ein paar Bilder sehen, muss man sagen, eher so auf dem Stand der Jahrtausendwende, vielleicht 2000 bis 2005, irgendwas so in dem Dreh, also erfüllt vielleicht die hohen Ansprüche, die wir heutzutage auch in grafischer Hinsicht haben, wo wir teilweise auch in virtuellen Welten teilweise fotorealistische Abbildungen bekommen, sicherlich nicht ganz. Der Vorteil wiederum ist aber, und das war eben für uns auch eins der ausschlaggebenden Motive, dass man dann mit jeder Hardware-Technologie auch in dieses Metaverse eintreten kann. Man braucht also keine speziellen Hardware-Anforderungen, Grafikkarten oder Ähnliches, sondern man kann im Grunde mit normalen Desktop-PCs auch in Decentraland aktiv werden. Und generell ist der Aufbau von Decentraland, das war der letzte Punkt, der auch noch eine gewisse Rolle gespielt hat, weniger Gaming-bezogen, auch das haben wir ja vorhin schon gehört, sondern hatte eben mehr sozusagen auch den Socializing-Aspekt und den B2B-Aspekt im Vordergrund. Wir haben aber hier nicht nur eine Umgebung eingerichtet, sondern wir sehen es hier rechts. Wir haben eben auch Jump Points eingerichtet oder auch Portale eingerichtet, wo man von unserem Decentraland Office dann veranstaltungsbezogen auch springen kann in andere virtuelle Umgebungen. Wir arbeiten da zum einen gerade für interne Besprechungen auch sehr viel mit Horizon Workrooms und bei größeren Veranstaltungen. Wir hatten unter anderem eine Bewerbemesse, die wir durchgeführt haben, eine Mandantenveranstaltung, die wir durchgeführt haben, sagen wir gleich noch mehr dazu. Mit Spatial, weil wir da eben eine ganz andere Form des Austausches und der Interaktion noch ermöglichen können und da insbesondere dann auch eine Tätigkeit mit entsprechender VR-Hardware möglich ist. Wenn wir auf die nächste Seite gehen, Marc, da haben wir mal so ein bisschen dargestellt, was so die ausschlaggebende Motive für uns auch waren, diesen Schritt zu gehen. Zum einen ist es ja so, dass wir als Kanzler immer auch dran sind, eben neue Themen zu entwickeln. Das ist aus unserer Sicht ein Thema, was eben perspektivisch die Art, wie wir alle interagieren und kommunizieren, massiv beeinflussen wird. Ich glaube nicht, dass das den realen Austausch komplett ablösen wird. Ich glaube aber, dass es eine wichtige Rolle spielen wird, perspektivisch und auch nicht in allzu ferner Zukunft, was den virtuellen Austausch, den Austausch über Online-Kommunikation Ähnliches angeht. Das wollten wir mitentwickeln und auch die rechtlichen Themen, die damit verbunden sind, natürlich von Beginn an mitgestalten. Für uns war es auch wichtig, und das wissen alle von Ihnen, die eben selbst auch anwaltlich tätig sind oder auch juristisch tätig sind, die anwaltliche Beratung hängt ja immer maßgeblich davon ab, wie gut man auch die Sachverhalte versteht, wie viele Erfahrungswerte man hat. Und nachdem es natürlich in dem Bereich noch nicht viele Präzedenzfälle gibt, war das auch für uns ein spannender Aspekt zu sagen, das haben wir selber, operative Erfahrung, also gar nicht unbedingt in der rechtlichen Bewertung und Aufarbeitung der Rechtsfragen, die dahinter stehen, sondern erstmal in den rein tatsächlichen Abläufen. Und das sehen wir auch in diversen anderen Gesprächen, die wir seitdem wir das Büro geöffnet haben, geführt haben, die uns da natürlich auch wirklich weiterhelfen, weil wir einfach Erfahrungswerte auch teilen können. Und wir in gerade diesem Bereich für unsere Mandanten nicht nur in einer reinen juristischen Dienstleisterrolle tätig sind, sondern mehr in einer Counsel-Rolle auch aktiv werden, wo wir eben auch strategische Fragen und operative Fragen zum gewissen Grad mit begleiten. Das Ganze war auch keine Solitärsmaßnahme, sondern es ist aber eingebettet in ein ganzes Maßnahmenpaket und ist es auch nach wie vor. Da wird auch Marc Geiger dann gleich noch ein paar Worte mehr dazu sagen. Wir haben unter anderem, und dann auch dazu, wenn es um die Beratungsfalte geht, hier ein Handbuch dazu veröffentlicht, das erste Handbuch, was sich eben mit allen Fragen rund um das Thema Metaverse beschäftigt, und zwar allen Rechtsfragen. Das erste, was hier im deutschen Rechtsraum auch erschienen ist. Und ja, für uns war das auch so eine Art Basecamp, kann man sagen, denn einer der großen Vorteile in der virtuellen Welt und in den virtuellen Welten ist ja, dass man da weniger festgelegt ist in seinen Entscheidungen, als wenn man hier einen Langfristmietvertrag in der realen Welt abschließt, wo man dann vielleicht 10, 15 Jahre oder auch noch länger gebunden ist oder vielleicht sogar ein Gebäude selbst baut, ja, was vielleicht mitunter noch viel längere Bindungszeiträume verursacht, sondern man ist sehr flexibel in dem, was man gestaltet. Man kann Grundstücke erwerben, man kann das Gebäude innerhalb kürzester Zeit programmieren, haben wir auch bei uns intern gemacht, selbst programmiert, und kann sowohl den Ort wechseln, das Metaverse wechseln, man kann zusätzliche Offices gründen und man kann vor allem dann auch je nach Veranstaltung immer die Räumlichkeiten, die man braucht, eigentlich optimal an Bedarf orientieren. Das sind natürlich große Vorteile, und deswegen ging es uns darum, überhaupt mal einen Startpunkt zu finden in das ganze Thema, da wirklich als allererste mit dabei zu sein und von dort aus diese Themen dann eben auch weiter zu entwickeln. Also das sind mal so eine Reihe von Punkten. Das ist natürlich auch auf der Mitarbeiterseite für uns ein spannendes Thema gewesen. Wir haben das dann auch auf Bewerbermessen eingesetzt, weil wir damit natürlich auch gerade Leute für uns interessieren können, die eine besondere Affinität zu diesem modernen Thema haben. Und eins kann ich sagen, ich habe, seitdem wir das Büro eröffnet haben, also wahrscheinlich ja, 80, 90, 100 Gespräche geführt mit allen möglichen Stakeholdern in dem Bereich. Und gerade wenn man auch mit Leuten spricht, die eben aus dieser Branche kommen, die vielleicht nicht so in der klassischen anwaltlichen Blase tätig sind, oder aber auch mit jüngeren Leuten, die haben einen ganz anderen Zugang zu diesen Themen. Also es gibt da dann Videokonferenzen, da sitzen sie auch in einem Teams-Meeting, wo ihre Gesprächspartner nicht mehr mit einem Videostream ihnen gegenüber sitzen, sondern das über einen Avatar beblenden lassen. Also ja, gibt eben auch Anbieter, die das möglich machen, und die schauen, wie gesagt, aus einer ganz anderen Perspektive auf die Dinge. Also für viele von uns, wie wir heute jetzt hier sprechen, ist das vielleicht, was wir sagen, ist eher erstmal was Fremdes oder was anderes. Ja, das ist man nicht so gewohnt. Ich glaube, für viele, die eben damit auch schon über diese Pre-Metaverse-Formen, die wir auch von Michael beschrieben bekommen haben, damit schon vor einigen Jahren in Berührung gekommen sind, ist das eine ganz andere Art des Zugangs und des Austauschs. Wenn wir dann auf die nächste Seite gehen, dann haben wir hier nochmal kurz dargestellt, was man jetzt in unserem Büro in Decentraland eben machen kann. Links ist dann auch mal ein kleines Bild davon. Wir haben jetzt zweistöckiges Gebäude konzipiert, haben das auch, man hätte ja auch eine ganz andere Art des Entwurfs wählen können. Ja, ganz, ganz anderer, spaciges Outfit, der vielleicht hier als Design verwenden können. Wir haben uns aber ganz bewusst hier möglichst konservativ auch aufgestellt, haben unser Corporate Design hier im Wesentlichen dann auch ins Metaverse übertragen, einfach weil ja für viele unserer Mandanten das auch erstmal eine gewisse Hürde ist, eine gewisse Schwelle ist, die man überschreiten muss, und wir auch da eben einen Wiedererkennungsfaktor und einen ja, Wohlfühlwert oder einen Wohlfühlfaktor möglichst schnell einzugelassen finden lassen wollten. Deswegen also eher die konventionelle und konservative Gestaltung. Was kann man machen? Man hat die Möglichkeit, eine Expertensuche zu machen. Es gibt Möglichkeiten, auf unseren Instagram-Kanal zu gehen, über LinkedIn da Suche zu machen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, über Voice-Chat in Austausch zu treten mit anderen Personen, entweder mit uns selbst oder auch mit Dritten, die im Office tätig sind. Und dann gibt es, wie gesagt, eben auch die Jump Points zu anderen Veranstaltungen, zu denen wir gleich noch mal ein bisschen mehr sagen werden, sodass auch das hier dann mit Ausgangsbasis eben für alles Weitere ist, was wir in diesen virtuellen Umgebungen eben strukturieren und mitmachen. Unten haben wir nochmal die Ansprechpartner, die wir adressieren wollen mit diesen Themen, aufgeführt, nämlich zum einen Mandanten, dann natürlich auch den juristischen Nachwuchs, aber auch sonstige Mitarbeiter bei uns in der Sozietät im nicht-juristischen Bereich, in den Supportfunktionen, und dann natürlich auch letztlich Mittler, die sich eben in der Branche tummeln und ja, mit denen zusammen wir auch an einer Reihe von Projekten inzwischen arbeiten, weil wir eben sehen, dass es häufig so ist, dass wir Mandanten nicht nur die rechtlichen Probleme lösen im Bereich, sondern auch eine gewisse Kreativität mit gefragt ist. Viele Mandanten interessieren sich sehr für das Thema und wollen gerne da auch ein Teil davon sein, aber tun sich noch so ein bisschen schwer auch zu identifizieren, was eigentlich für sie die richtigen Schritte, die richtigen ersten Schritte in diesem doch völlig neuen Umfeld für viele sind. Ja, dann Marc, wenn wir auf die nächste Seite gehen, sei so gut, würde ich an dich übergeben, kommen wir nämlich zur Hardware.
Ja, vielen Dank, Erik. Auch von mir nochmal ganz kurz Hallo in die Runde. Vorgestellt würde ich schon, deswegen, ich würde gleich einsteigen. Das Thema Metaverse ist eng verbunden mit einer Art Zugangsvoraussetzung. Und einer der wichtigsten Keys, wie wir es für uns identifiziert haben, ist eigentlich für die Zukunft diese Brille. Oder wie man sagt, the glass. Diese Brillen sind auch immer wieder stark vertreten Medien. Vor kurzem wurde die Vision Pro gelauncht oder angekündigt von Apple, die nächstes Jahr zu einem ganz stolzen Preis erscheinen wird. Aber auch hier tut sich wahnsinnig viel. Auf dem Screen hier sehen Sie jetzt zum Beispiel auch mal noch eine Abbildung von früher. Das ist das mittlere Bild unten. Das waren die Apple Glasses, wie sie vor 3 Jahren angekündigt wurden, als erster Modellversuch. Rausgekommen ist dann hier diese doch eher wie eine Skibrille anmutende Vision Pro, die sogar verzichtet, einen eigenen Akkupack zu haben. Den trägt man dann wie in einem Art Gürtel. Und dieser Hardware-Markt, da werden Millionen investiert. Und einer der wesentlichen Voraussetzungen für die Zukunft wird eben sein, wie leicht und mit welchem Tragekomfort verbunden werden diese Brillen sein. Wir haben, also Sie glauben nicht, wie viele es Brillen da tatsächlich gibt und wie viele wir schon getestet haben. Der Erik hat es so ein bisschen erzählt. Durch unser Projekt haben wir einen unwahrscheinlichen Zugang in diese Metaverse-Bubble bekommen. Und regelmäßig schlagen auch Hardwarefirmen auf, die uns mittlerweile ihre Brillen vorführen. Das ist ganz faszinierend, weil diese Brillen haben nicht nur im Prinzip oder bedeuten nicht nur hier auch für das Metaverse irgendwann mal so ein bisschen diesen Schlüsselmoment, sondern auch später für die Arbeit. Es gibt schon ganz tolle Brillen, da können Sie sich 5, 6, 7 Bildschirme einblenden. Jeder denke mal an den Urlaub oder das Ferienhäuschen, man hat sein Notebook dabei, ist eben sehr klein. Jetzt können Sie eben 6, 7 große Bildschirme sich auf diese Brille einblenden und noch besser arbeiten als mit den typischen 2 Monitoren, die Sie im Büro stehen haben. Und was noch so ein bisschen fehlt, ist so bei dem Thema Metaverse zu dieser Smartphone-Moment. Wenn wir das mal rückwirkend noch betrachten, wir vergleichen es, also wir erklären es ja auch immer unseren eigenen Kolleginnen und Kollegen, wenn die zum Beispiel fragen, wo stehen wir eigentlich bei der ganzen Entwicklung des Metaverse, dann ordnen wir das immer so ein, ja, so Mitte der 90er Jahre, 97, 98, so um den Dreh, damit man mal verstehen kann, dass wir ganz, ganz am Anfang noch stehen. Und jeder hat eben diese Internetentwicklung noch vor den eigenen Augen. Und auch hier muss man sagen, da gab es verschiedene Schritte. Und ein ganz bemerkenswerter Moment war sicherlich, als Apple das iPhone letzten Endes gelauncht hat in 2007, wo dann im Prinzip auch dieses ganze mobile Internet letzten Endes zu der Erfolgsgeschichte des World Wide Web erheblich beigetragen haben. Und wir alle können ohne Smartphone kaum noch leben. Und so wird es auch in Zukunft mit dieser Brille sein. Wenn Sie mich Stand heute fragen würden, was ersetzt mal das klassische Smartphone von heute, dann würde ich Stand jetzt sagen, also in 5, 10 Jahren, dann wird es wahrscheinlich gar nicht mehr das Smartphone sein, das wir mit uns tragen, sondern es ist die Brille, die wir immer mit uns tragen und die viele von diesen Funktionen, die heute unser Smartphone erfüllt, dann übernehmen wird. Deswegen sagen wir, eine der wichtigsten Entwicklungen für den Erfolg des Metaverse, und zwar wir zweifeln nicht am Erfolg des Metaverse, sondern wie schnell es auch den ganzen privaten Bereich durchdringen wird, sind eben diese Brillen. Als wir unser Büro eröffnet haben, das ja eingebettet war in eine große Kampagne, deswegen, Thomas, die Frage, was Marketing-Gag? Nein, sondern die Büroeröffnung sollte eigentlich im Prinzip unsere Metaverse-Kampagne nur noch mal in dem Schritt stärken, dass wir es echt ernst meinen. Ich kann mich noch lustigerweise daran erinnern, als wir führen ja auch unseren Bürostandort auf unserem Briefkopf. Und ich kann mich noch gut erinnern auf unseren ersten zackhaften Anruf bei einer Rechtsanwaltskammer, die ich niemals verraten werde, als wir mal vorsichtig angefragt haben, übrigens, wir würden gerne einen Standort im Metaverse gründen und wollen es auch auf unserem Briefkopf führen. Haben Sie da irgendwelche Einwände dagegen oder sind Sie irgendwelche Probleme? Dann haben wir uns mit ganz großen Augen angeschaut und meinten nur Meta was. War total lustige Diskussion. Am Ende haben wir es durchbekommen, das wissen Sie. Aber auch insgesamt war das Feedback total positiv. Also wir dachten schon, dass es positives Feedback gibt, aber hat meine persönlichen Erwartungen ein Stück weit übertroffen. Aber das zeigt einfach zum damaligen Zeitpunkt, als wir im Juli letzten Jahres mit der Kampagne rausgingen, dass unheimlich viel Potenzial letzten Endes in diesem Thema Metaverse steckt. Was machen wir aber alles in unserem Metaverse? Eins muss man wissen an diesem Standard im Metaverse, das hatte Erik gut schon rausgestellt, aber ich will es nochmal betonen. Wir haben uns für Decentraland entschieden, da ist unsere Homebase. Aber letzten Endes nutzen wir ganz viele Digitalplattformen. Wir experimentieren auch ganz bewusst immer wieder mit anderen Digitalplattformen. Und wenn wir zum Beispiel solche Veranstaltungen machen, ich habe hier mal drei Beispiele mitgebracht, zu denen ich gleich noch mal ein bisschen was sagen werde, ist, dass wir immer wieder versuchen, dass der Jumping Point für den Besucher sozusagen von unserem Büro aus eingebunden ist. Also im Prinzip, man besucht unser Büro und kann dann wie Magic Door, Jumping Point, wie auch immer man das bezeichnen mag, dann in eine andere virtuelle Umgebung springen. Es gibt ganz tolle virtuelle Umgebungen, was ja auch Michael so ein bisschen angeschnitten hat. Und wir experimentieren wahnsinnig viel damit. Und jede Plattform hat Stärken und Schwächen. Das ist im Prinzip nichts anderes als die heutige Zeit, wenn Sie da irgendwas im Internet recherchieren, dann gibt es verschiedene Suchmaschinen, es gibt verschiedene Portale, es gibt verschiedene Einkaufsportale und so ist es da auch. Es gibt überall Stärken und Schwächen und wo wir ganz gerne damit arbeiten, ist beispielsweise Spatial als Plattform. Wir haben Anfang des Jahres unsere eigene Jobfair im Metaverse veranstaltet, was super gut funktioniert hat. Es waren 25 interessierte junge Damen und Herren anwesend. Die Veranstaltung ging 1,5 Stunden. Es ging los mit dem Vortrag von Erik und mir zum Thema Metaverse. Dann hatten wir solche Jump Points, also solche Rooms, Breakout Rooms, wo man noch zu anderen Themen sich informieren konnte. Und am Ende haben wir wieder alle in dem Hauptraum versammelt. Und da hat mir das gezeigt, wie toll es eigentlich funktioniert hat, weil alle 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch noch 1 Stunde und 20 Minuten später alle komplett anwesend waren. Also es war ein großer Erfolg für uns, war auch total interessant, das mal durchzuführen. Wir hatten noch eine Kunstausstellung gelauncht, was wir mit einer Künstlerin hier in Stuttgart gemacht haben, Julia Ochs, eine ganz tolle Fotografin. Auch das kam echt gut an und sah super aus. Und zuletzt hatten wir, das war unsere größte Veranstaltung mit 160, 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, als wir im Prinzip hier unser Praxishandbuch Metaverse und Recht in einer Buchbesprechung sozusagen stilecht dann natürlich im Metaverse entsprechend präsentiert haben. Auch da gab es dann overwhelming Feedback dazu, echt cool. Also nicht nur im Prinzip, dass wir das erste Praxishandbuch dazu jetzt gelauncht haben, sondern dass wir eben auch diesen mutigen Schritt gegangen sind und das jetzt mal eben dann natürlich auch im Metaverse entsprechend zu präsentieren. Und wir lernen übrigens wahnsinnig viel aus diesen Veranstaltungen. Es gibt immer wieder Herausforderungen, es gibt viele Fragen. Wenn man was sagen kann, was in den ganzen Metaverse-Bubble gut funktioniert ist, Sie haben irgendeinen Plattformbetreiber, Sie schreiben da irgendwie eine E-Mail hin, haben viele Fragen. In der Regel bekommen Sie übrigens keine Antworten auf die Fragen. Selbst wenn Sie nur eine Frage dahin schreiben, dann warten Sie oft sehr lange auch nur auf die eine Frage auf Antwort. Aber wir kämpfen uns da durch, meistens sehr erfolgreich. Und wir lernen einfach wahnsinnig viel dabei, wie das alles zu handhaben ist. Metaverse und Decentraland wurde ja schon angesprochen. Decentraland ist unsere Homebase-Umgebung. Und es gibt übrigens viele spannende Unternehmen, die da auch sind. Links oben sehen wir Aaron Fox. Das ist tatsächlich auch eine Law Firm, die im Oktober letzten Jahres hier auch ihre Homebase in Decentraland aufgeschlagen hat. Aber es gibt natürlich auch tolle Brands wie hier Coca-Cola, Nike, Vodafone, Samsung, Atari, Elisab, also auch viele Modelabels sind dort vertreten. Auch die Fashion Week, das wissen gar nicht viele. Fashion Week findet ja in der Regel in Paris, Moskau, London und New York statt und seit 2 Jahren schon ganz erfolgreich auch in Decentraland. Wenn die Fashion Week in Decentraland stattfindet, da ist wahnsinnig viel los. Man mag es gar nicht glauben, aber da begegnen Sie dann quasi auf 1-2 Meter, sehen Sie irgendwie einen verrückten Avatar, der das da entsprechend mitfeiert. Es finden auch samstagabends immer wieder DJ-Veranstaltungen, Events, Konzerte statt, die echt gut besucht sind. Man mag es kaum glauben. Und die Qualität ist echt gut. Also das ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie Tonqualität dann ein bisschen gerüffelt rüberkommt, sondern das ist schon 1A, 1B-Qualität. Welche Möglichkeiten es gibt, wir wollen hier keine Schleichwerbung machen, schon gar nicht für amerikanische Unternehmen, aber wir finden hier, das ist ein ganz nettes Video, deswegen haben wir das einfach mal mitgebracht und würden es mal spielen, wenn es dann klappt hier, Wiedergabe.
Ich each presentation's most recent scan will help speed up decision-making in the ER. While the woolly mammoth is still extinct, that doesn't mean students can't take field trips to visit them. The remedies may be virtual, but the impacts will be great.
So dieser Slogan, the impact will be real, darüber kann man natürlich viel diskutieren. Was wir gelernt haben, auch mit dem ganzen Kontakt in die Bubble hinein, wir sind in viele Projekte irgendwie eingeladen worden, um mal reinzuschnuppern. Ich habe Brillen gesehen, die sich im Prinzip Baupläne laden können. Der Architekt oder der Innenarchitekt läuft durch die Räume, es werden automatisch die Wände verwässern. Es wird geschaut, ob alles gerade ist. Teilweise wird erkannt, ob auch genügend Baumaterial noch auf der Baustelle vorhanden ist, um die Baufortschritte dann auch wirklich zu realisieren. Hier dieses Beispiel ganz rechts. Bei den Ärzten ist es ja so, die haben ja keine Möglichkeit, irgendwie eine schwierige OP mal vorzutrainieren. Ja? Es gibt mittlerweile richtig gute Simulatoren, wo sie sich perfekt vorbereiten können für eine schwierige Operation. Es gab die ersten Operationen, wo fernassistiert wurde. Also das heißt, der assistierende Arzt saß 700 Kilometer weit weg und über VR-Brillen haben sie miteinander kommuniziert. Die Bilder wurden übertragen und der Facharzt konnte den durchführenden Arzt entsprechend assistieren. Es gibt wahnsinnig viele Bereiche, auch für uns letzten Endes alles, im beruflichen Alltag, in virtuellen Meetings, wo man es einbinden kann, was wir teilweise tatsächlich auch schon machen, auch so mit dem ein oder anderen Mandanten, der das interessant und spannend fand, getan hat. Und wir sind überall auf positive Resonanz gestoßen und also auch für uns wahnsinnig interessant, das alles immer wieder neu zu erproben, zu versuchen, zu experimentieren und die Erfahrungen dann eben auch in unsere Mandanten und in die Beratungspraxis einfließen zu lassen. Erik, du wieder.
Sehen es zum Beispiel auch, wir haben, wir beraten das erste vollautonome ÖPNV-Projekt hier in Deutschland und da im Oktober letzten Jahres bei so einem Tag der Technik, wo man eben dann auch Pressevertretern und der interessierten Öffentlichkeit Einblick in das gesamte Projekt gegeben hat, hat man auch nicht diese Shuttle-Fahrzeuge als Modell quasi dabei gehabt, sondern man hatte die in virtueller Form dabei, eben mit entsprechenden Brillen, dann über solche Oculus-Brillen, dann die Möglichkeit gegeben, den Leuten wirklich einzusteigen, auch die Bedienlogik dort zu erleben, die Größen- und Platzverhältnisse zu erleben, Sitze runterzuklappen, Türen auf- und zuzufahren, Rollstuhlrampen runterzufahren. Und wir haben auch Mandanten, die so große Anlagenbauer, die früher sehr, sehr große Messestände mit vielen tausend Quadratmetern hatten, um eben dort ihre entsprechenden Maschinen und Anlagen auch präsentieren zu können, die dann Corona-seitig, als die Pandemie zugeschlagen hat, das etwas zurückgefahren haben und seitdem eben auch dazu übergegangen sind, mit sehr viel kleineren Messeständen auszukommen, weil sie eben das in virtueller Form mittlerweile dabei haben und auch da die Bedienlogik und Ähnliches als Nutzer-Experience über solche virtuellen Brillen eben sehr viel leichter und letztlich auch kostengünstiger vermitteln können, als wenn sie das alles in Präsenzform machen. Wir wissen auch von Behörden, die da sehr aktiv sind, also 2 oder 3 Tage, nachdem wir unser Büro eröffnet haben, ist das Auswärtige Amt auf uns zugekommen, die selbst dran sind hier, entweder ein deutsches Haus, eine Botschaft oder ja, ein Konsulat eben im Metaverse zu richten. Die norwegischen Steuerbehörden haben beispielsweise ein Tax Office mittlerweile gegründet im Metaverse und Interpol nutzt das Metaverse inzwischen auch für weltweite Trainings, wie man eben Kontrollen an Flughäfen und Ähnliches durchführt. Die haben sich auch ein großes Hauptquartier mittlerweile im Metaverse nachgebaut und nutzen das eben ja, in dieser Hinsicht. Also das nur noch als Ergänzung zu den Use Cases, die wir auch selbst sehen. Und dann gibt es natürlich viele, die eben Teile ihres Geschäfts jetzt ins Metaverse verlagern wollen. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zur rechtsberatenden Perspektive. Wir haben Ihnen jetzt ein bisschen beschrieben, was wir selbst machen oder auch was wir sehen. Aber jetzt geht es schon so ein bisschen dahin über, was wir eigentlich auch bei Mandanten sehen und auch mit begleiten. Hier vielleicht nochmal eine Studie von McKinsey, um einfach zu zeigen, wo stehen wir heute und was ist eigentlich die Erwartung, was das Geschäfts- und Transaktionsvolumen auch angeht im Metaverse. Ja, wenn Sie sich das anschauen, im letzten Jahr noch vergleichsweise bescheidene 200 bis 300 Milliarden US-Dollar. Transaktionsvolumen im Metaverse und die Erwartung ist, dass es bis zum Ende des Jahrzehnts, also bis 2030, auf 4 bis 5 Billionen US-Dollar wachsen wird. Wenn es so käme, würde es dann voraussichtlich auch das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland übersteigen. klar, das ist natürlich zum gewissen Grad der Blick in die Kristallkugel, aber wenn man eben auch sieht, jetzt wieder die Apple-Vorstellung, hast du vor kurzem, Marc, du hast das angesprochen, was da auch hardware-seitig in Ähnliches investiert wird, glaube ich, gibt es nach wie vor sehr, sehr viele Player, die da eben die Zukunft sehen. Und gerade, Michael, über diese Verbindung mit Generative AI, mit diesen Large Language Models, ja, mit ChatGPT und Ähnlichem, was ja in der öffentlichen Diskussion und Wahrnehmung der letzten Zeit dieses Thema Metaverse vielleicht ein bisschen überlagert hat oder auch da die öffentliche Diskussion zu diesen Themen dominiert hat, glaube ich, ist es mitnichten so, dass da die Aktivitäten eingestellt oder gedrosselt werden, sondern dass das eigentlich zusammen betrachtet werden muss, wie es Michael ja auch schon sehr schön dargestellt hat und dann insgesamt da einfach unglaubliches Potenzial da ist für Unternehmen. Wie haben wir uns in der Hinsicht aufgestellt? Und da, Marc, wenn du eine Folie weitergehst, wir sind ja eine Full-Service-Kanzlei, das bedeutet also, wir beraten sozusagen Wirtschaftsunternehmen in allen rechtlichen Belangen und haben da eben auch eigene Praxen, die jetzt nicht nur um Transaktionsbereich oder um Finance-Bereich herum aufgestellt sind. Und ja, letztlich muss man sagen, eigentlich alle rechtlichen Beratungsfelder, die Sie aus der realen Welt kennen, spielen auch im Metaverse eine Rolle, teilweise eben nochmal mit zusätzlichen Fragen, mit etwas anders gelagerten Fragen. Es geht los bei Commercial Litigation, ja, die Frage, welches Recht findet eigentlich Anwendung, wenn Sie sich anschauen, zwei Individuen, die über Avatare interagieren und Verträge miteinander abschließen, also letztlich IPR-rechtliche Fragen, die dahinter stehen, dann natürlich auch die Frage Plattformbetreiber und Nutzer, auch das ist ja ein Rechtsverhältnis, also wir haben hier unterschiedliche Ebenen, horizontal und vertikal, die letztlich zur Anwendung kommen. Und dann natürlich auch die Frage der Rechtsdurchsetzung, nicht nur auf der rechtlichen Ebene, da eine Reihe von Fragen, welches Gericht ist zuständig, auch wir letztlich IPR-Fragen, sondern da natürlich auch die Frage, welche Informationen habe ich eigentlich von meinem Gegenüber, habe ich eigentlich die notwendigen Informationen, die notwendige Transparenz, um überhaupt die IPR-rechtlichen Fragen, die Sie in dem Zusammenhang stellen, dann vernünftig beantworten zu können. Welche Know Your Customer, Know Your Client-Prozesse muss ich in der Hinsicht eigentlich durchführen, um hier auch eine vernünftige Basis für ja, einen Leistungsaustausch oder auch eine längerfristige Zusammenarbeit zu haben. Dann natürlich auch das Thema IP, ein ganz wichtiges Beratungsfeld. Da stellen Sie letztlich Fragen, selbst dann, wenn ich als Unternehmen noch gar nicht aktiv im Metaverse tätig sein möchte, also noch gar keine eigenen Geschäftsaktivitäten dorthin verlagern möchte. Trotzdem habe ich natürlich ein gewisses Interesse daran, meine Marken und Markenrechte auch im Metaverse zu schützen. Da auch das ist was, also sozusagen die, wenn man so möchte, passive Brand Protection, ja, was wir in verschiedenen Mandaten bereits sehr intensiv begleiten, auch bei Mandanten, die eben selbst gar noch nicht so weit sind, um zu sagen, welche strategischen Wege ergeben sich eigentlich für sie selbst operativ im Metaverse. Dann natürlich auch gesellschaftsrechtliche Fragen, Transaktionsfragen, ja, die natürlich dann auch teilweise auf die Unternehmen, die die Infrastruktur zur Verfügung stellen, bezogen sind, aber letztlich dann auch Organisationsformfragen wie DAO, was ich vorhin schon erklärt habe, oder DAO, Decentraland, also Organisationsformen, die wir so aus dem klassischen Gesellschaftsrecht vielleicht nicht so gut kennen oder die uns jedenfalls weniger geläufig sind. Auch kartellrechtliche Fragen, wenn es um Fragen des Zugangs geht, ja, insbesondere bei Plattformbetreibern, regulatorische Fragen, selbst Dinge wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wo wir auch in der Beratungspraxis ja sehr aktiv sind, sind natürlich Themen, die hier plötzlich mit reinspielen, wenn ich auch Vertrieb im Metaverse mache und letztlich auch hier die Frage, wo stehen eigentlich die Rechenzentren, ja, wo sind eigentlich sozusagen die Dienstleister, ja, meine unmittelbaren Lieferanten, wenn ich so möchte, ja, oder auch mittelbaren Lieferanten, also Fragen aus der realen Welt, die man vielleicht so gar nicht auf dem Radar hat, die aber auch eben unmittelbaren Einfluss dann hier über das Thema Metaverse nehmen können. Datenregulierung und Privacy ist Ihnen, glaube ich, allen klar. Genauso Compliance, Investigations und arbeitsrechtliche Fragestellungen, natürlich Arbeitsschutzvorschriften, auch Arbeitnehmerbelange müssen hier hinreichend gesichert sein, wenn Sie Arbeitsplätze ins Metaverse verlagern wollen. Steuerrechtliche Fragen, ja, wie finanzieren Sie beispielsweise irgendwelche Grundstücke, die Sie erwerben oder natürlich auch andere steuerrechtliche Fragen im Zusammenhang. Und natürlich auch die ganzen Thema Bank and Finance, wenn Sie mit Kryptowährungen bezahlen, Wallets anlegen und Ähnliches. Wie gesagt, wir haben uns dann dazu entschieden, diese ganzen Rechtsfragen hier in diesem Handbuch auch mal als erster Aufschlag aufzuarbeiten. Auch das ist natürlich ein gewisser Start, weil man sehen muss, wo sich dann auch die Geschäftsmodelle im Einzelnen entwickeln, aber dienen uns eben letztlich auch als Absprungbasis und vertieft unser Wissen in diesen verschiedenen Bereichen. Und wenn man auf die letzte Seite noch gehen mag, haben wir nochmal so unsere interne Aufstellung kurz dargestellt, wie wir als Kanzlei jetzt an diesen Themen arbeiten. Das Ganze hat natürlich einen starken Bezug auch zu dem gesamten Bereich Digital Economy. Deswegen sind Sie hier auch Moritz Holmer-Duller, der unsere Branchengruppe insoweit leitet und der auch mit Herausgeber dieses Handbuchs ist, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und dann eben für die verschiedenen Fachbereiche jeweils jetzt hier mal auf der Partnerebene oder der Council-Ebene die entsprechenden Ansprechpartner, die wir hier haben und die da den Lead innehaben. Da gibt es natürlich dann auch noch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da entsprechend in diesen Teams mitarbeiten. Und da sehen Sie schon, das ist durchaus breit gefächert, ja, und es gibt durchaus einen größeren Teil an Expertinnen und Experten bei uns, die sich mit diesem Thema wirklich intensiv beschäftigen. Ja, so viel vielleicht mal von unserer Seite. Jetzt waren wir, glaube ich, von der Vortragslänge nicht ganz so zeittreu, wie Michael es war, aber Thomas, du siehst es uns hoffentlich nach und ich glaube, wir liegen ja immer noch gut in der Zeit. Also vielen Dank erstmal von unserer Seite.
Also, das ist alles perfekt, Erik und Marc. Vielen Dank, dass ihr uns diese Eindrücke gegeben habt. Ich finde das ziemlich beeindruckend. Ich finde das auch mit dem, und das habt ihr uns ja hinter den Zaun so ein bisschen schauen lassen, mit dem strategischen Ansatz, den ihr da hinterlegt habt. Das finde ich wirklich cool. Jetzt interessiert mich natürlich, wie alle anderen im Call das sehen. Also wir haben genügend Zeit für eine Diskussion. Bitte schön, Fragen an die Referenten.
Also ich glaube, eine Frage kam vorhin im Chat. Ich habe den allerdings nur nicht. Eine kam, glaube ich, wegen der Brille. Kann das sein? Ich sehe das nur bei mir gerade hier nicht eingeblendet. Chat hier mal kurz. Genau. Welche VR-Brille empfehlen wir zum Einsteigen? Ja, also das ist keine so ganz einfache Frage. Ich habe Ihnen ja gerade schon einige gezeigt, ja, die Oculus Quest ist das hier. Ich habe aber auch hier die Pico liegen, ja, Pico 4. Also man muss sagen, hardware-technisch, ja, was sozusagen Linsen, Blickwinkel, Sichtfeld, Tragekomfort und Ähnliches angeht, ist die Oculus eigentlich nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ja. Also das zum Beispiel hier diese Pico 4 deutlich angenehmer zu tragen, finde ich, deutlich leichter, deutlich komfortabler. Man muss allerdings sagen, dass das Ganze ja immer eine Verbindung aus Hardware und Software ist. Ja. Und die Software Oculus ist natürlich um einiges ausgereifter, weil sie auch schon länger auf dem Markt ist und auch mehr Anwendungen bietet, als jetzt beispielsweise hier von der Pico. Deswegen ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Und wie gesagt, Sie sehen schon, ich habe auch selbst zwei hier. Das ist auch, ich bin im Homeoffice, also nicht mal mein Büro. Ja, also im Homeoffice, wo ich zwei alleine liegen habe. Also Sie sehen schon, ist die Frage nicht ganz so einfach zu beantworten. Also, es gibt ja auch eine Reihe von Brillen, die jetzt neu rauskommen. Aber ich glaube, es will gerade irgendjemand was sagen.
Ja, ich wollte nochmal ergänzend, vielen Dank erstmal, nochmal ergänzen. Und wir sind ja, wenn wir, wie gesagt, ich arbeite ja auch mit dem VR Business Club zusammen und ein Teil ist eben auch dieses Hardware-Thema. Persönlich habe ich auch sowohl eine Oculus als auch dann eine PlayStation VR, ja, was nochmal eine ganz andere Erfahrung ist. Und in der Tat ist natürlich die Pico momentan sicherlich eine sehr gute Lösung. Man muss halt wissen, Oculus ist Facebook, ja, also mit allen Problemen, die sich daraus potenziell ergeben, mit Account und so weiter und so fort. Da ist ja viel Diskussion jetzt, muss einfach bewusst sein. Also deswegen diese Anmerkung, dass Software zusammen ist, ist ganz, ganz essentiell. Ich denke mal, was passiert nächstes Jahr, das ist zumindest mein Ausblick und Marc hat es ja schon erwähnt, ja, die Apple, die kommt mit 3.500 als Preispunkt. Was dadurch passiert ist, der Schirm geht auf. Also die Bandbreite geht auf. Ja, also auf einmal gibt es Leute, und es wird viele Leute geben, die 3.500 hinlegen und das Ding kaufen. Ja, dafür gibt es einfach zu viele Fans. Und damit öffnet sich aber alles zwischen, ich sage jetzt mal, ja, unter 1.000, ja, wo vieles ja von dem noch ist, und eben 3.500. Also wir werden Brillen sehen für 1.000, für 1.500, für 2.000. Es wird mehr Brillen geben, weil einfach da auf einmal Geld zu verdienen ist. Und natürlich auch dadurch, dass man einen hohen Vergleichspreispunkt hat, ist natürlich eine 1.500 Euro Brille günstig. Ja, und auf einmal sagt man, klar, 1.500 gebe ich natürlich aus, ich spare mir 2.000. Ja, wo jetzt ja, das Ding
die Frage ist, was ist auch kompatibel, nicht? Ja, also was bleibt auch absolut in den nächsten zumindest 12 Monaten, bis die Apple-Brille tatsächlich draußen und erhältlich ist, weil das heißt noch lange nicht, wenn sie draußen ist, dass man sie auch gleich bekommt,
ja. Ja, absolut, absolut. Also von daher ist es eine schwierige Frage. Ja, man muss ja auch so ein bisschen, ich habe auch schon mal, ich habe mal eine 8.000 Euro Brille, ja, aufgehabt und die quasi, ja, getestet. Da hat man halt, da gab es eine Flugplatzsimulation von einem Tower Control Tower im Flugplatz. Da kann man wirklich jeden einzelnen Knopf im Detail sehen, als ob man im Tower steht. Ja, unglaublich. Aber 8000 ist halt auch, also ja, da ist Apple ein Schnäppchen.
Unglaublich.
Ja, also Trainingscenter von Lufthansa ist das immer noch ein Schnäppchen mit 8000.
Ja, genau, und ich glaube, das ist ja auch wichtig. Ja. Und das ist ja, kam ja so ein bisschen raus. Die Anwendungsfelder sind natürlich so vielfältig. Also im Automotive-Bereich ist es ja schon gang und gäbe. Also ich mache ja kaum mehr was ohne die Dinger. Ja, weil ich natürlich da bei der Konstruktion und bei der Vorbereitung kann ich so viel schon machen, ja, wo ich so viel Geld spare. Das sind halt 8.000, ist halt auch nicht viel. Ja, weil dann spare ich einen Durchgang oder irgendwas und an dem Auto und ich bringe die Leute zusammen. Das machen praktisch alle großen Automobilfirmen. Spannender wird es eben im Massenbereich. Und ich meine, worüber wir hier sehr stark reden, ist die gesamte, sag ich mal, Bereitschaft in der Breite, ja, da wirklich reinzugehen, weil dann wird es natürlich richtig interessant, wenn einfach mehrere die Brillen haben. Also so ein bisschen die Breite. Ich sehe, also es wird zunehmen, es wird nicht explodieren, das glaube ich nicht, ja, weil es halt immer noch eine Investition ist und weil es immer noch anders ist als ein Telefon, also oder ein Smartphone. Ja, es ist halt was, was man auf seinen Kopf setzt und auf seine Augen setzt. Und das ist was anderes, ja, von der, und Marc hat es ein bisschen gesagt, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, wenn ich mal 5 bis 10 Jahre raus, haben wir wahrscheinlich eher Chips in unserem Kopf, die dann im Metaverse sind. Also das wäre versus die Brille. Also das ist so mehr eher meine Hypothese in die Richtung. Aber erstmal sehe ich, es wird viel mehr Brillen geben, es wird auch im günstigeren Preis ein paar spannende Brillen geben. Und darüber muss man einfach dann gucken, wo so die Mehrheit quasi hingeht und da einfach da mal mitmachen.
Vielleicht noch eine letzte Frage und erstmal vielen Dank schon für die vielen Informationen. Was würden Sie sagen, ist die kompatibelste Brille im Augenblick? Also auch das eine ist dann Richtung Facebook eher. Was ist dann mit PlayStation und anderen quasi Bereitstellungsmöglichkeiten? Also was ist da aus Ihrer Sicht am flexibelsten?
Ja, das, was wir nutzen, sagen, ja, oder Marc, ja. Ja, ich würde nur sagen, also für das, was wir nutzen, ist tatsächlich die Oculus hier die kompatibelste Brille. Das ist das, was ich auch meine mit Software. Man kann natürlich immer versuchen, über Steam und Ähnliches und Plattformen dann die an den Computer anzuschließen und darüber über so einen Umweg sozusagen eine Behelfslösung zu schaffen. Aber hier gibt es halt viele native Programme oder Apps, ja, die dann hier auf dem Betriebssystem schon vorhanden sind und drauf laufen. Und ich muss auch ehrlich sagen, also ich glaube, auch die Brille wird man zum gewissen Preis wiederverkaufen können, ja, wenn man die jetzt eine Zeit lang nutzt. Klar ist natürlich ein gewisser Wertverfall mit verbunden, aber wenn man jetzt irgendwo einsteigen möchte und sich nur für eine Brille entscheidet, dann würde ich ehrlich gesagt zu der greifen und halt, wenn eine andere auf den Markt kommt, wo man sagt, da verspricht man sich mehr davon oder die bietet dann wirklich einen echten Schritt nach vorne, würde ich dann vielleicht einfach die verkaufen und eine zweite Brille mir, also eine modernere Brille entsprechend zulegen.
Oder man war dann bis Oktober, wenn die Quest Pro 3 kommt, ja, dann hast du im Prinzip die Nachfolger. Und das ist so ein bisschen schon die Universalbrille am Markt.
Ja.
Also deswegen, da macht man eigentlich nichts falsch, wenn man keinen konkreten Use Case hat.
Also ich würde vielleicht nochmal darauf aufbauen, was echt spannend ist. Und Erik, du hast es so ein bisschen gesagt, dieses Hardware- und Software-Thema. Ja? Und es ist sehr schön, was auch übrigens in der Metaverse-Diskussion eine Rolle spielt. Also ich habe ja gesagt, es gibt viele Plattformen und hier wurde ja Decentraland mehrfach genannt und das ist eine große Plattform. Auf der anderen Seite werden wir, also das ist auch meine Hypothese, ja, eine massive Konsolidierung sehen, ja, in dem Bereich, weil natürlich am Ende die Plattform gewinnt, wo die Leute hingehen. Ja, deswegen ist Facebook Nummer 1 bis heute mit 2 Milliarden Nutzern. Also ja, oder noch mehr. Und dadurch ist natürlich auch die Brille, weil dahinter 2 Milliarden Nutzer stehen. Ja, also man hat diese großen Massen und das wird für die Metaverse-Lösungen auch geben, also für die zentralen Lösungen, die also wo alle hingehen, ja, während es ja die anderen, wo man selber was baut, davon wird es beliebig viele geben, weil natürlich jeder was anderes braucht und das ist auch total fein. Auf der zentralen Ebene werden die meisten sterben. Ja, und ein paar wenige Plattformen werden dann übrig bleiben. Und es passt so beides zusammen. Beides geht es um Software, beides geht es um Konsolidierung und wo die Massen quasi hingezogen werden.
Nochmal ganz Dankeschön. Ich habe eine ganz simple Frage an Erik und Marc. Von der Idee bis zur Umsetzung, wie lange hat das intern gedauert? Und haben alle sofort, das ist jetzt eine rhetorische Frage, haben alle sofort gejubelt oder gab es da größere Widerstände intern?
Also es ist natürlich schon so, wir haben uns in dem ThinkTag extrem gut vorbereitet und wahrscheinlich über das übliche Maß hinaus auch Business Cases aufgemalt, sodass im Prinzip diese Idee, die ja eng verbunden war mit lasst uns aber dann auch den Bürostandort gründen, würde ich mal sagen, hat insgesamt knapp 6 Monate ungefähr, würde ich mal sagen, gedauert.
Genau, wir haben haben wir die erste Überlegung gehabt.
Okay. Ja, und aber man muss zugeben.
Wobei die reine Umsetzung, also es war viel konzeptionelle Überlegung zu Beginn, also einen größeren Teil dieser 6 Monate haben wir tatsächlich erstmal im Think Tank in der Runde verbracht, wo wir eben nicht nur den Impuls gegeben haben und das so ein bisschen Unterschied auch zu anderen Themen, sondern auch schon tatsächlich die Umsetzung konkretisiert haben, um damit eine vernünftige Entscheidungsvorlage zu haben, um dann in die entsprechenden Gremien bei uns auch zu gehen. Das schien uns angesichts der, ja, des Zeitdrucks, den wir da auch gesehen haben, oder der zeitlichen Bedeutung, dem wir das Thema beigemessen haben, da wichtig. Und genau, also die reine Umsetzung, dann sagen wir Programmierung, Büro, Erwerb, Grundstück, Einrichtung, Wallet und so weiter, also weil es nicht in chronologischer Reihenfolge, sondern einfach Tätigkeiten, die damit verbunden waren, das waren dann wahrscheinlich eher so in Summe 6 Wochen, würde ich sagen, Marc.
Ja, ja genau. Aber der Widerstand letzten Endes war, also ich dachte, wir müssen mehr Überzeugungsarbeit leisten. Entweder war das, was wir schon reingekippt haben, so gut, oder tatsächlich das Thema insgesamt in Medien auch schon so omnipräsent, der war äußerst gering, Thomas. Also das war jetzt kein, wir diskutieren jetzt mal 3 Monate, sondern wie Erik sagt, sondern wir legen es jetzt mal vor und dann Freigabe und wir setzen die ersten konkreten Schritte um. Ja, es ging echt schnell.
Okay, vielen Dank. Weitere Fragen? Wir haben ja noch Zeit in dieser Runde.
Ja, Frank Rütten hier.
Herr Rütten, gerne.
Ich hätte mal eine Frage, die genau an das anknüpft oder auf die Frage folgt, die Sie gerade gestellt haben. Wenn die Implementierung erfolgt ist, welchen Aufwand hat man dann? Hintergrund der Frage ist, glaube ich, relativ einfach verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass wann immer wir an neuen Konzepten gearbeitet haben, die sich mit neuen Technologien beschäftigten, man dazu tendiert, den Aufwand, so etwas am Laufen zu erhalten, zu betreuen, zu agieren und auf Kunden zu reagieren, fast immer fahrlässig gering einschätzt. Deswegen aus der Praktika-Perspektive, was benötigt das?
Also der Aufwand ist tatsächlich nach wie vor durchaus nennenswert, also ist jetzt nicht, also der interne Aufwand, es geht um interne Kapazitäten, davon spreche ich jetzt nicht der finanzielle Aufwand im Sinne von, dass man investieren muss, sondern tatsächlich die internen Ressourcen, die wir mit dem Thema verbinden, was eben daran liegt, dass wir jetzt nicht sozusagen den Endpunkt definiert haben, als wir den Schritt ins Metaverse gegangen sind und mit der Öffnung des Büros dann das Projekt umgesetzt war und erledigt war, sondern das war ja der Startpunkt. Ja, deswegen habe ich zum Beispiel auch die ehrenvolle Aufgabe als Resident-Partner des Standorts dann mir Gedanken zu machen, wie wir eben dieses Thema auch weiterentwickeln können, was eben weitere Schritte sind. Und Marc Geiger zusammen mit dem ganzen Legal Tech Team, was da auch bei uns eng eingebunden ist, investiert da auch viel Zeit eben in die ganzen Tests, in die ganzen Gespräche, die wir führen, auch mit Mittlern, mit Dritten, wo wir überlegen eben, was sind sinnvolle nächste Schritte, wie entwickeln wir das weiter, auch wenn wir eine Mandantenveranstaltung durchführen, wenn wir eine Bewerbermesse durchführen, dann sind das für uns ja alles Schritte, wo wir sagen, wir wollen uns natürlich da als Top-Kanzlei schon auch, wenn wir das durchführen, muss das Hand und Fuß haben. Ja, wir wollen uns da sozusagen nicht in ein reines Experiment begeben, sondern das muss letztlich unseren Standards, wie wir es in anderen Bereichen haben, auch genügen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch in der Bewerbermesse angefangen, zunächst mal auf klassischen Bewerbermessen auch virtuelle Jobinterviews anzubieten und haben eben dann ermöglicht, dass Leute, die auf einer Bewerbermesse vor Ort sind, aber nicht mit den Leuten sprechen konnten aus dem Bereich oder aus dem Standort, der sie besonders interessiert hat, dann über eine Brille, die wir am Stand hatten und eine Kabine, die wir dort eingerichtet hatten bei mehreren Messen im letzten Jahr schon, ja, dann eben virtuelle Jobinterviews zu führen, was super ankam, wo teilweise sich richtige Schlangen gebildet haben dann vor diesen Gesprächskabinen. Und das war dann auch für uns der richtige Schritt zu sagen, okay, dann probieren wir es doch im nächsten Schritt mal eine reine virtuelle Bewerbemesse zu machen, die wir dann aber insgesamt auf eine Gesamtteilnehmerzahl von 30 Personen beschränkt haben, also mit sozusagen auch den internen Kräften, die dabei waren, als Größenordnung, weil wir gesagt haben, wir wollen erstmal schauen, ob das technisch alles stabil läuft. Das ist tatsächlich, auch wenn wir es intern schon mal entsprechend vorbereitet und aufgesetzt haben, letztlich ja doch Neuland, was was wir da betreten und in gewisser Weise damit ein Experiment, was sich halt nicht vermeiden lässt, weil irgendwann muss man den ersten Schritt gehen. Aber haben das erstmal sozusagen mit einer kleinen Veranstaltung begonnen, um da wieder Erfahrungswerte zu sammeln, um dann im nächsten Schritt jetzt mit der Buchveröffentlichung auch zusammen eben eine Mandantenveranstaltung zu machen, wo wir dann über 150 Teilnehmer hatten, ja, wie es Marc Geiger vorhin auch berichtet hatte, wo wir also diese Veranstaltung auch der Größe nach skalieren können. Und das sind einfach so vorsichtige Schritte und da können Sie sich vorstellen, auch bevor wir so eine Veranstaltung gemacht haben, laufen natürlich Tests und das ganze Konzept muss ja viel aufwendiger letztlich überlegt werden und auch gestaltet werden, als das letztlich in der klassischen Welt der Fall ist. Und was wir natürlich auch, was uns auch gerade zu Beginn, und das ist letztlich auch was, was ein ongoing Prozess ist, ja, und natürlich auch zu Beginn gerade, aber auch viel Zeit gekostet hat, ist sozusagen diese Botschaft nach innen in die Sozietät zu tragen und da wirklich allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch zu vermitteln, was für Möglichkeiten der Interaktion sich jetzt bieten, ja, und was wir da eben auch haben, was wir da genau machen. Wir haben das zum Gegenstand von Gleis-Lutz-Tagen gemacht. Das sind also so sozietätsweite Veranstaltungen, wo wir uns zweimal im Jahr treffen, wo wir dann auch allen die Möglichkeit gegeben haben, mal erste Berührungspunkte damit zu sammeln und eben in verschiedenen Räumen da virtuelle Gesprächsräume sozusagen eingerichtet haben und die Leute dann da einfach mal zwanglos auch diese immersive Technologie ausprobieren konnten, um eigene Erfahrungswerte zu sammeln. Und nur wenn ich diese Erfahrungswerte habe, dann kann ich ja sagen, oh, das ist wirklich super, da ist ein Mehrwert drin. Das nutze ich jetzt auch für eine Besprechung oder für Ähnliches. Also das sind sozusagen die Schritte und dann natürlich auch sowas wie die Kunstausstellung, wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich gerne das Thema ESG, was uns als Kanzlei auch wahnsinnig wichtig ist und wo wir auch eine führende Rolle einnehmen im deutschen Rechtsberatungsmarkt und was ja auch ein wirklich aktuelles Thema ist, wollen wir gerne kombinieren mit unserer führenden Rolle auch im Bereich Digital Economy und hier Metaverse und haben dann eben mit der Julia Ochsen Künstlerin gefunden, die gesagt hat, hey, tolle Sache, Schutz der Meere, ja, lasst uns doch da dann hier ein gemeinsames Projekt aufsetzen, wo wir wiederum dann zum Beispiel die ganzen Verträge aufgesetzt haben, auch für die NFTs und Ähnliches, das als Pro Bono-Mandat dann auch letztlich gemacht haben, weil das halt Teil dieses Projekts auch war und weil es auch für uns wieder entsprechenden Mehrwert bei Know-how-Aufbau gebracht hat. Aber das ist alles Arbeitsaufwand sozusagen, wenn Sie möchten, oder Investment im Hinblick auf interne Kapazitäten, was da drin steckt. Und das ist auch jetzt nicht beendet, sondern auch jetzt überlegen wir ja, was die nächsten Projekte und die nächsten Schritte sind, weil wir dieses Thema ja einfach weiterführen, auch vorantreiben wollen und das nicht so ein One-Hit-Wonder sozusagen sein soll, sondern das aus unserer Sicht tatsächlich der Weg in die Zukunft ist, den wir da aktiv gestalten wollen.
Klasse, wirklich klasse.
Vielen Dank, Herr Wagner. Darf ich eine Frage anschließen? Sie haben nämlich relativ viel auch über Bewerber-Events im Metaverse gesprochen. Wenn ich mir anschaue, was wir für einen datenschutzrechtlichen Aufwand für die kleinsten Recruiting-Prozesse treiben, ist das Metaverse datenschutzrechtlich exterritorial oder hat man das durchdekliniert? Ich wüsste es nicht zu sagen, wenn ich ehrlich bin.
Also ich kann es Ihnen auch nicht auswendig sagen, weil ich kein Datenschutzrechtler bin und wir haben ja unsere Experten im Haus, das Team von Christian Hamann, der sich diese Dinge im Vorfeld sehr genau angeschaut hat, auch sozusagen wie die Einladung gestaltet werden muss, ja, und was wir da brauchen. Also auch da wieder wie bei allen Prozessen in der Sozietät, wir haben das geprüft von der berufsrechtlichen Seite aus. Ja, das geht ja auch weiter, wenn Sie Beratungsleistungen anbieten. Wie schaut es zum Beispiel aus mit der Zustellung? Können Sie verklagt werden plötzlich im Ausland? Wie schaut es mit den Engagement-Lettern aus, auch mit der Kommunikation mit Mandanten aus? Nicht nur auf der Bewerberseite, das natürlich auch, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, bei solchen Veranstaltungen. Also das sind dann auch Sachen, die halt einfach eine gewisse Zeit dauern, ja, aber die wir alle sozusagen für die ersten Schritte und für die Büroeröffnung damals mitgeprüft haben und dann bei jedem weiteren Schritt natürlich flankierend auch immer mitprüfen und prüfen lassen hier sozusagen. Deswegen sind auch Marc Geiger und ich bei weitem nicht die Einzigen, die sich sozusagen mit diesen Themen beschäftigen, auch was die Weiterentwicklung angeht, ja, sondern da ist schon ein größeres Team dahinter, wo eben jeder seine Fachexpertise auch einbringt und wo wir als Team und als Kanzlei diese Themen insgesamt weiterführen.
Ich würde vielleicht nochmal da auch mal, Thomas, wenn das okay ist, mal anschließen. Gerade das Bewerberthema, also wenn Sie sich erinnern an den rechts oben, ja, der 3D-Modelle. Also ich habe persönlich und mit meinem Team haben wir schon eine ganze Reihe von Recruiting-Bewerber-Events durchgeführt, eben in so einer Metaverse-Umgebung, was super gut ankommt. Ja. Also ich glaube, es gibt nichts, was ja effektiver was effektiver und effizienter ist als diese Ansätze in einem 3D-Umfeld. Die junge Generation liebt das, ja, die Interaktion, die entscheiden können, wo sie hingehen, welche Vorträge sich anschauen, wann sie anonym bleiben, wann sie dann wirklich präsent werden. Und eben auch, weil dieses Immersive, sowohl browserbasiert 3D, aber auch mit Virtual Reality, sehr, sehr gut, ankommt und man eben Events machen kann mit, ich glaube, das größte war, hatten wir mal an die 10.000 Teilnehmer. Ja, an so einem Bewerber, Event quasi, wo dann 120 Universitäten quasi sich dargestellt haben. So ein bisschen anders, nicht direkte, aber eben auch, ja, auch für Unternehmen. Also ich glaube, das ist ein Bereich, deswegen hatte ich das ja auch in den Case Studies quasi erwähnt, das ist ein Bereich, der auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert und sehr, sehr gut auch angenommen wird.